Wunderbar. Gut, das Thema heute, Gebet und Transparenz. Matthäus Kapitel 6, die Verse 4 bis 18. Und ihr habt ja alle eine Bibel dabei, deswegen lese ich jetzt den Text trotzdem nochmal vor. Könnt ihr mitlesen in eurer Bibel oder in eurer Bible-App. Eure 20 Übersetzungen, eine daraus aussuchen. Mann, das ist Luxus, oder? Heutzutage. Matthäus Kapitel 6, ab Vers 5. Genau, ab Vers 5, nicht ab Vers 4, da steht ab Vers 4. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, oder Luther sagt, in dein Kämmerlein, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht blabbern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihrer vielen Reden willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt, wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Gut, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Denn interessanterweise in diesem Text tauchen so manche Sätze immer wieder mal auf. Das sind zwei Teile. Das eine ist im Grunde genommen, was wir sollen oder wie wir es oder was wir nicht sollen, wie wir es nicht machen sollen. Und das andere, wie wir es machen sollen. Und das gucken wir uns mal an. Da heißt es im ersten Teil, wenn ihr betet, sollt ihr. Und der erste Part heißt nicht heucheln im Vers 5. Ich lese nochmal vor, Vers 5. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Nun, mit so einer Bibelauslegung ist immer so eine Sache. Das liegt ja schon ein bisschen zurück, als Jesus das gesagt hat. Das war anscheinend damals ein Problem. Damals war man angesehen, wenn man nicht nur in der Synagoge, also in der Kirche, betete laut, sondern wenn man sogar an den Ecken der Straßen stand und hat gebetet. Jetzt wäre meine Frage, ist das heute auch noch so? Ja, du stehst in der Königstraße und sagst, ah Herr, ich preise dich, es ist wunderbar, dich zu kennen. Gestern Abend waren Leute direkt vor unserem Gebäude und da stand ein Kreuz mit Jesus rettet und da wurde gebetet. Nun, ich weiß nicht, ob die Leute in der Gefahr stehen zu heucheln. Es ist halt ein bisschen anders. Es gibt auch Gegenden und Regionen in dieser Welt, da ist es tatsächlich noch so. Da ist es sozusagen auch, wird gern gesehen, ja, wenn Leute auf der Straße stehen und predigen. Ich war selbst mal in so einem Land, übrigens der Missionsleiter ist heute hier. Hallo Martin, grüß dich, ganz herzlich willkommen. Wir waren damals vor wie vielen Jahren, 30, für 30 Jahren waren wir gemeinsam im Kongo unterwegs. Ich habe euch sogar ein Bild mitgebracht. Also das passt jetzt gut zum Thema. Ja? Das heißt ja hier nicht heucheln und sich nicht vorne hinstellen. Jetzt mache ich genau den Fehler und zeige ein Bild von mir. Und da heißt es, und unten drunter habe ich den Vers noch hingeschrieben, wenn sie an den Ecken der Straßen stehen, beten. Ja? Das ist jetzt nicht gebetet, das war eher gepredigt. Da war ich übrigens 23, als das Bild entstanden ist. In Swahili. Keine Ahnung, ob da überhaupt jemand was verstanden hat. Aber das war nicht schwierig. Das hat mich überhaupt keine Überwindung gekostet. Du kriegst nachher noch ganze Unterschriften verteilen. Ja? Also es ist ein bisschen anders wie das, was Jesus hier beschreibt. Ich würde eher sagen, es ist vielleicht sogar heute umgekehrt. Heute könnte man den Satz vielleicht so formulieren: Ihr seid keine Heuchler, wenn ihr euch in die Straßen Stuttgarts stellt und betet, obwohl ihr von den Leuten gesehen werdet und Gott wird es euch lohnen. Ja, so wird man das heute vielleicht ein bisschen umstellen. Oder wenn du zum Beispiel am Freitag beim Gebetsspaziergang dabei warst und durch die Stadt läufst. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo die Leute sagen, boah, hey, cool, und die machen Bilder und so. Sie machen vielleicht auch Bilder, aber eher negativ. Oder wenn du einen Aushang machst im Geschäft, ich starte einen Gebetskreis, damit outest du dich. Was, der Herr von und zu, der macht einen Gebetskreis, ist der fromm? Dann wirst du plötzlich zum Gespräch in deiner Abteilung. Das ist sogar gut, wenn du das machst. Also bei dem Nicht-Heucheln, da geht es eigentlich nochmal um was anderes. Ich habe euch die Definition mal mitgebracht von Heucheln. Heuchelei oder Hypokrisie bedeutet ein moralisch bzw. ethisch negativ besetztes Verhalten, in dem eine Person absichtlich nach außen hin ein Bild von sich vermittelt, das nicht ihrem realen Selbst entspricht. Das Wort Heucheln stammt ursprünglich von dem unterwürfigen Ducken und Kriechen eines Hundes. Ja. Hat jemand einen Hund von euch? Das kommt von dem Wort Hüchen und wurde auf vorgespieltes, schmeichelndes Verhalten übertragen. Ein anderes Wort wäre vielleicht Scheinheiligkeit oder Doppelmoral und das Gegenteil von Integrität und Authentizität. Und deswegen ist die Frage, was bedeutet nicht heucheln für uns als Gemeinde, für uns als Einzelne? Nun, sicherlich im Blick auf unsere Synagoge, ja, wenn ihr in die Synagogen geht, sollt ihr nicht heucheln. Unsere Synagoge, hebräisch heißt Synagoge Bet HaKnesset, Versammlungsstätte. Also wenn wir zusammenkommen, dann müssen wir uns die Frage stellen, okay, wo beginnt jetzt Heucheln? Vielleicht auch die Frage, warum mache ich Dinge hier in der Gemeinde und warum mache ich sie nicht? Dass ich mir die Frage immer wieder stelle, in meinem Verhalten, wie ich Dinge tue und mache. Die Frage auch immer wieder stelle, geht es mir um die Ehre vor Gott oder geht es mir um die Ehre vor Menschen? Wenn ich zum Beispiel bete, wenn ich anbete, wenn ich meine Hände hebe, geht es mir darum, dass Leute das sehen oder geht es mir, dass ich Gott anbete? Aber genauso umgekehrt, wenn ich meine Hände nicht hebe, habe ich Angst, dass Leute vielleicht komisch was denken über mich, was ich vielleicht gar nicht bin, wenn ich die Hand hebe. Also was prägt mich? Was bewegt mich? Wie ich rede, wie ich bete, selbst die Mimik ist manchmal schon entscheidend. Wie ich mich gebe, wenn mich jemand fragt, wie geht es dir? Und man sagt ja nicht schlecht, oder? Als Christ geht es mir, mit dem Herrn geht es immer gut. Ich kannte mal einen, der hat immer so geantwortet, mit dem Herrn geht es immer gut. Ja, okay, damit ist die Frage nicht beantwortet. Oder im Blick auf dein normales Umfeld. Also nicht nur hier in der Kirche Gott anbeten, sondern im Grunde genommen auch im Alltag das Leben. Ja? Also wie sieht mein Leben, mein Bekenntnis hier im Gottesdienst aus, im Hauskreis aus? Wie kann ich da über Gott reden und wie tue ich das auf meiner Arbeitsstelle? Wie benehme ich mich hier unter Christen? Wie benehme ich mich in meinem Kämmerlein und wie benehme ich mich auf der Arbeitsstelle? Und da, wo die Schnittmenge oder wo es möglichst deckungsgleich ist, da ist auch relativ wenig an Heuchelei. Also, dass wir im Grunde genommen nur ein Leben führen. Wir sind immer die gleiche Person, ob ich in der Kirche bin, ob ich in meinem stillen Kämmerlein bin, an meinem Computer, wo auch immer, oder ob ich im Beruf bin. Und da zeigt sich das. Und das kann eigentlich nur ich selbst beurteilen, wie das aussieht, ja. Oder umgekehrt könnte man sagen, wie ich im Alltag lebe. Wie trete ich im Alltag auf? Trete ich auch so in der Gemeinde auf? Oder die Themen, die mich bewegen im Alltag, bringe ich die Themen auch zum Beispiel in einen Hauskreis ein? Oder führe ich so ein zwiespältiges Leben? Das, was die Leute von mir wahrnehmen, ist das, was mich ausmacht? Das sind so Fragen, die ich mir die ich mir stellen muss. Und die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Das Ziel ist, ich möchte authentisch leben. Das kann ein gewaltiges Gebetsanliegen sein. Mein Anliegen ist, ich möchte authentisch leben. Ich möchte, wenn Sie mich als Roland hier sehen, dass das der gleiche Roland ist im Büro und dass das der gleiche Roland ist, der irgendwo am Computer sitzt und so weiter, der mit meiner Frau zusammen ist, dass alle das gleich wahrnehmen. Das ist das Ziel und das können wir anstreben. Das meint Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr. Damit meint Jesus nicht nur das Beten, damit meint Jesus unser gesamtes Verhalten. Das soll unser Ziel sein, ja? Wie wir uns verhalten. Und das ist natürlich wieder ein sehr hochgestecktes Ziel. Ich behaupte mal, wir werden das nie erreichen, dass das immer so übereinstimmt, weil wir immer in dieser Position drin sind. Es wird ja auch teilweise verlangt von mir, wenn du zum Beispiel an einer Firma arbeitest, wo du mit Krawatte und weißem Hemd und in dem ganzen Zirkus rumlaufen musst, dann kannst du nicht einfach sagen, das bin ich ja gar nicht. Ich gehe morgen mit dem T-Shirt auf die Arbeit. Ja, aber das ist dann kein Geheuchel. Das ist etwas, was halt eben erwartet wird. Aber ich kann auch mit Krawatte und weißem Hemd einfach der sein, der ich sonst bin. Und darum geht es. Und das ist ein Spannungsfeld. Und das will Jesus sagen. Und das ist etwas, was wir, mit dem wir arbeiten, mit dem wir auch zum Teil kämpfen müssen. Wir gehen einfach mal einen Schritt weiter. Dann gibt es nachher so ein Gesamtbild. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht blabbern. Vers 7. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht blabbern wie die Nationen. Denn sie meinen, dass sie um vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Nun, blabbern findet man in allen Religionen. Das soll jetzt nicht heißen, dass Jesus da irgendwelche Leute hier abwertet und andere aufwertet. Aber blabbern findet man auch in der Gesellschaft. Es wird so viel geredet. Das gilt natürlich auch für uns Christen. Auch hier wieder mal so die Antithese sozusagen, ja, was Jesus hier sagt. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht blabbern. Oder wenn ihr von Christus erzählt, sollt ihr nicht blabbern. Ich behaupte mal, wir stehen hier auch wiederum nicht, in der Regel nicht in der Gefahr, dass wir zu viel beten oder zu viel Worte machen. Ich habe den Eindruck, wir machen eher zu wenig Worte. Wir beten eher zu wenig. Oder? Wie geht's euch? Ich glaube, das ist erstmal vordergründig wieder so ein Ding, dass man sagen muss, ja, hey, eigentlich könnte ich mich ja darauf ausruhen und könnte sagen, ja, stimmt, nicht so viel blabbern, am besten beten wir gar nicht. Ja, wenn Jesus sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht blabbern, okay, ich will nicht blabbern, euer Wort ist ein wenig, heißt es ja an einer anderen Stelle. Und okay, dann lassen wir das halt. Auch das will Jesus nicht damit sagen. Also grundsätzlich möchte ich euch einladen, mehr Worte zu machen und auch mehr euren Glauben zu bezeugen. Ja, zum Beispiel, wir hatten ja am Freitag diesen Marsch des Lebens gehabt, am 15 Uhr. Und das war einfach ein Statement gegen Antisemitismus. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist das besonders wieder vonnöten, da ein Statement abzugeben. Das ist ja auch ein Auftreten. Das ist auch etwas mehr machen wie sonst. Ich möchte euch ermutigen, einfach auch Flagge zu zeigen. Oder auf eines euren sozialen Accounts. Also ich bin jetzt nicht der, der irgendwie Facebook verteufelt oder so. Wenn ihr auf so einem Ding unterwegs seid, einfach auch da Flagge zeigen. Nicht so viel blabbern, nicht so viel Müll posten, sondern vielleicht einfach auch mal ein Statement für Jesus posten. Ein Bibelvers oder irgendwas, was dein Bekenntnis ausmacht. Auch das ist kein Heucheln. Ja? So ein kleiner Punkt. Nun, ganz konkret bedeutet das natürlich nicht so viel blabbern, muss ich an meiner eigenen Adresse sagen, wenn ich hier vorne stehe, dass ich nicht einfach blabbere. Bla 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 bla. Oder dass ich zum Beispiel Pausen, wenn die Gefahr besteht, ja, ich predige und plötzlich hast du einen Aussetzer und du lässt einfach das Reden weiterlaufen. Das geht. Du redest einfach, okay, bis der nächste Gedanke kommt, der inspiriert ist. Das ist falsch. Also das muss ich mir an meine eigene Nase packen und muss sagen, hey, ich möchte das weitergeben, was Gott mir aufs Herz legt und da dranbleiben.
Also auch im Reden miteinander oder im Hauskreis nicht so lange ausschweifende geistliche, hypergeistliche Reden halten, sondern lieber mal da ein bisschen mehr ruhig sein. Oder auch beim Beten beobachte ich das manchmal auch bei mir selbst, dass wir Gott beschreiben, Situationen, dass wir zum Beispiel Gott sagen, ja, Gott, du weißt, dass meine Frau gerade zur Zeit erkältet ist und du weißt ja, dass sie da letzte Woche da beim Joggen war und sich da erkältet hat und jetzt hat sie ja die Medizin genommen und Gott steht, ja, okay, was willst du denn eigentlich? Das weiß ich. Du musst mir das nicht lang und breit erklären. Wir erklären manchmal Gott Dinge, die er schon sowieso weiß. Das ist zum Beispiel auch viel Blabbern. Oder zum Beispiel, da ist eine Person krank und du erklärst dann Gott, was er machen soll. Ja, du weißt, er hat jetzt dieses Magenleiden und ja, und vielleicht könntest du jetzt machen, dass der Arzt so und so das und das macht. Hey, sagen wir es doch einfach dem Herrn. Gott weiß es sowieso besser, wie er es macht. Oder halt eben auch im Gebet Storys erzählen. Ja, anfangen zu erzählen. Ja, Herr, ich habe ja da letzte Woche, war ich da auf der Straße und habe da einem von dir weitererzählt und er hat mich ja dann auch gefragt, was es da mit dir so auf sich hat und dann habe ich ihm das und das gesagt und Gott sagt, okay, wann bist du endlich fertig? Ja? Seht ihr, da muss man mal ein bisschen überprüfen, vielleicht nimmt man mal sein Gebet selbst mal auf und hört sich das mal an. Oder einfach zu denken, ich rede, wenn du mit deiner Frau redest oder mit deinem Freund oder was auch immer, dann, und er weiß gewisse Dinge schon, dann wirst du ihm die nicht nochmal zigmal erklären. Er wird sagen, hey, komm endlich zur Sache. Das ist jetzt so ein bisschen konkret, ja. Und das gilt natürlich auch in meinem Umfeld, in der Familie, im Betrieb und so weiter. Wir tendieren oft dazu, zu viel zu blabbern. Bei uns in Hessen sagt man bratteln. Das ist so ein Brattler. Das passiert natürlich auch, müssen wir uns natürlich auch prüfen, meinetwegen in der Lobpreiszeit, wenn wir Gott anbeten. Ist dir das auch schon mal gegangen? Du singst ein Lied und dann würdest du nachher gefragt, was war denn das überhaupt mit dem Lied? Ja, was wurde da überhaupt gesungen und du hast es schon längst vergessen? Kennst du das? Oder nicht? Also mir geht das oft so. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was haben wir eben gesungen? Was war das nochmal? Gott ist die Liebe oder irgendwas? Ja. Auch da zu sagen, in sich zu gehen und vielleicht auch mal einfach zuzuhören oder diesen Text nochmal bewusst vorzunehmen. Das wäre so was ganz Konkretes. Ich bringe euch noch einen dritten Punkt. Den habe ich genannt, nicht verdunkeln. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht verdunkeln. Das heißt im Vers 16, wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Ich erinnere mich so gut wie gestern, als wir unsere erste Gebets- und Fastenwoche hatten, damals in meiner theologischen Ausbildung. Hey, das war fast eine Woche lang, das war der Horror. Und wir mussten dann Kalorien zählen und Zeugs und so. Ich habe dann erstmal danach 5 Jahre lang kein Fasten mehr gemacht, weil das war so ein Déjà-vu immer. Auf alle Fälle war die Stimmung auch so düster. Wir hatten dann noch einen Schweigetag mit eingebaut. Das war der absolute Burner. Ja, nichts essen und nichts reden. Und dann kam ein Gastredner eines Abends zu einem Gebetsabend zu uns und er hat dann so gesagt, er sah dann die Leute da sitzen mit ihren Teetassen und in grauen Jogginganzügen. Also. Dann sagte er so, wenn ich nicht wüsste, dass ihr eine Fasten- und Gebetswoche habt, würde ich euch fragen, so wie ihr aussieht, habt ihr eine Fasten- und Gebetswoche? Ja. Ich muss immer dran denken, wenn ich so diesen Vers hier lese. Die damals haben das natürlich rausgehängt. Da redet Jesus von, ja. Guck mal, ich faste. Guck mal, wie ich leide für Gott. Und Gott so Hand vor den Kopf, könnte man fast sagen, ja, ess lieber ein fettes Steak und komm mit freudigen und ehrlichen Herzen vor mir. Es ist immer die Haltung, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Ich werde gleich noch was sagen, weil das Thema Fasten kommt noch mal ganz speziell. Möchte ich gleich noch mal kurz drauf eingehen. Aber hier geht es mir mehr um den Aspekt des Nicht-Verdunkeln. Schaut nicht düster drein. Die Nachfolge ist mitunter ein Kampf, das wissen wir alle. Aber es ist auch ein Segen. Aber was vermittle ich den Menschen da draußen? Was vermittle ich meinen Mitgeschwistern, was Christsein ist? Was vermittle ich? Was denken die Leute von mir? Was zeigen wir? Sarah hat das letzte Woche mir noch gesagt, als sie noch kein Christ war. Sie hat dann oft Leute gesehen und sie hat gesehen, okay, das sind Christen. So will ich nicht werden. Ja, und Gott hat das in seiner Gnade so gewirkt, dass sie irgendwann mal Leuten begegnet ist auf einem Straßeneinsatz, die so voll on fire waren und begeistert für Jesus. Und hat dann das erfahren, es gibt auch noch was anderes. Ich glaube, wir müssen auf der Hut sein, dass wir diese positive Botschaft, die Gott in unser Herz reingelegt hat, nicht verdunkeln durch das, was uns gerade bewegt, was uns beschäftigt. Wir sind erlöst. Und das soll da auch wieder ein Anliegen sein, ein Gebetsanliegen. Gott, auch hier geht es nicht um Heucheln. Ja, jetzt mache ich wieder Keep Smiling. Sondern einfach dieses Anliegen, Gott, du hast mich erlöst und ich möchte für 2018, dass ich das wieder ganz neu erfasse und erfahre, trotz der Not, durch die ich gerade durchgehe. Und ich möchte, dass andere Menschen mir das abspüren, dass sie mir das ansehen, dass ich erlöst bin, dass ich ewiges Leben habe, dass ich Vergebung habe, dass ich verstehe, was habe ich in Christus, was hat er mir gegeben. Und dann ist das was anderes. Natürlich darf ich zu den Dingen stehen, wenn ich durch Leid hindurchgehe. Ich darf das Leuten mitteilen, aber sie dürfen auch hören, obwohl das ist. Ich habe einen festen Halt. Das ist das, was Jesus hier nochmal ganz deutlich macht. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht verdunkeln. Und Leute, mir tut das wirklich leid, wo ich euch vielleicht vermittle, also ich würde alles auf der Welt machen, auch nie Pastor. Boah. Neulich kam auch jemand zu mir und sagte, boah, hey, Roland, das ist schon, also wenn ich das so sehe, also was du so alles tust und so. Jetzt könnte man sich auf die Schulter klopfen, aber wisst ihr, dann frage ich mich, was vermittle ich? Versteht ihr? Was vermittle ich? Oder was vermitteln wir, ich sage das jetzt mal auch stellvertretend für uns als Älteste, was vermitteln wir als Älteste, dass ihr uns nicht die Bude einlauft und sagt, wir wollen Älteste werden? Das ist ja so cool. Ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben oder so, aber neulich sprach ich mit einem Pastor und der hat mir Folgendes gesagt. Der hat gesagt, wir möchten der Gemeinde zeigen, also das kannst du jetzt sehen, wie du willst, aber wir möchten der Gemeinde zeigen, dass es Spaß macht, dem Herrn zu dienen. Es macht nicht immer Spaß. Es ist wirklich manchmal auch Kampf. Aber einfach auch diesen positiven Aspekt, hey, es ist gut, Jesus zu dienen. Es ist gut, mit ihm unterwegs zu sein. Es ist gut, in der Verantwortung zu stehen für Jesus. Und dann kann man das wieder runterbrechen auf dein Umfeld. Sagen deine Kollegen, sagt dein Ehepartner, es ist gut, Jesus zu dienen. Es ist gut, mit ihm unterwegs zu sein. Es ist gut, ein Christ zu sein. Und wenn nicht, woran liegt es? Und jetzt heißt es hier in diesem zweiten Teil, also es ist ein bisschen, die Verse sind vielleicht auch jetzt ein bisschen durcheinander, macht aber nichts. Wir gehen nämlich nochmal zurück auf den Vers 6. Also wir haben bereits gesehen, wie man es richtig macht, also was man anstelle von Heucheln, Blabbern und Verdunkeln tun soll. Entscheidend, wenn ihr betet, ist die richtige Haltung. Vers 6. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zum Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Mit anderen Worten, wir haben es gar nicht nötig, viel Krach zu machen. Mose wird einmal von Gott ermahnt, er betet und schreit zu Gott und Gott sagt ihm, hey, warum schreist du so? Ich höre dich doch. Ja, und er, okay, ja, stimmt. Wir haben nicht nötig, viel Krach zu machen. Wir haben einen Vater im Himmel, der deine leise Stimme bereits hört, der dich lieb hat als Kind. Im Prediger 5, Vers 1 steht, Gott ist im Himmel und du auf Erden, darum lass deine Worte wenig sein. Ja, das ist manchmal so das Ding, einfach zu sagen, Gott, du hörst mich und er hört uns beim ersten Mal schon. Er hört dich und das ist so stark, weil er dein Vater im Himmel ist. Das wird Jesus ja gleich noch lehren, wie dieses Gebet auszusehen hat. Das ist so ein Vater-Kind-Ding. Ja? Das hat er mit dir, wenn du Jesus kennst. Amen. Das hat er mit dir. Das ist ein Vater-Kind-Ding. Du bist sein geliebtes Kind und er hört dich. Deswegen die Anwendung, nutz deine Primetime. Die hast du jederzeit mit Gott. Nutz diese Zeit. Nutz Zeit mit Gott. Das mit dem Kämmerlein musst du jetzt nicht wörtlich nehmen. Ja? Ein Kämmerlein soll einfach zum Ausdruck bringen, hey, Jesus sagt, du hast, ich sag's mal so, du hast dieses Vater-Kind-Ding. Und das hast du auch, wenn du ganz allein im Kämmerlein drin bist. Das kann für dich auch das Kfz-Lein bedeuten oder das Kieferweltlein oder das Küchelein, egal was es ist. Irgendwo Zeit zu haben oder das Klolein. Ja. Irgendwo Zeit, die hat Gott für dich auserkoren. Und da hört er dich. Das ist doch cool. Das will heißen, du bist in Gottes Augen was Besonderes. Und das kannst du für dich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Alles andere kommt dann obendrauf. Ja? Das heißt nicht, du darfst nicht laut werden, sondern das Lautwerden darf obendrauf kommen. Wenn wir in der Gemeinde Gott anbeten aus vollem Hals oder wenn du das zum Ausdruck bringst am Arbeitsplatz oder zu Hause oder an der Uni bekennst. Aber entscheidend ist, und das ist ein Schlüssel, entscheidend ist, wie ich die Zeit mit Gott verbringe, wo es keiner sieht. Da beginnt es. Merkt ihr diesen Satz? Entscheidend ist das Kämmerlein. Entscheidend ist es, wie du dein geistliches Leben da verbringst, und das kommt dreimal vor hier im Text, im Verborgen, wo der Vater sieht. Sonst wird's heucheln wieder. Ja, sonst heucheln wir wieder, wenn es uns um die Stimme nach außen geht, um den Zuspruch nach außen, dass Leute uns applaudieren. Entscheidend ist, wie ist mein Gebetsleben im Kämmerlein? Da, wo ich ganz alleine mit Jesus bin, wo keiner zuschaut, wo ich keinen anderen verantwortlich machen kann, dass mein geistliches Leben so durchhängt, sondern das ist so stark. Jesus führt mein geistliches Leben zurück wieder in meine Verantwortung. Er macht es ganz individuell und sagt, es ist dein Ding. Du gehst ins Kämmerlein und alles andere baut sich darauf aus. Ich sage das oft, unsere Lobpreiszeit ist nicht davon abhängig, wie das Team hier vorne Lobpreis macht, wie gut die Band ist, sondern sie ist abhängig von dem individuellen Kämmerlein, ja, von der individuellen Beziehung eines jeden Einzelnen. Und wir kommen aus dieser Beziehung zusammen, feiern Gottesdienst und das baut alles oben drauf. So, und da kommt dann der richtige Inhalt. Der richtige Inhalt, was beten wir? Bete, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Das ist schon mal gerade. Du betest einfach, rede einfach. Unter den anderen Aspekten. Und Jesus gibt hier eine Anleitung für Gebeten. Das ist das sogenannte Vater unser. Die Schweizer sagen übrigens unser Vater. Bin ich eigentlich besser. Aber wir kennen es unser Vater unser. Wollen wir das mal beten? Okay, nicht. Lass uns das mal beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Klasse. Hier fehlt übrigens im Matthäus der Zusatz aus Lukas 11, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es ist so gut, dieses Gebet zu beten. Jetzt fragst du dich natürlich, okay, warum beten wir das nicht jeden Sonntag? Jetzt könnte ich böse antworten, die Antwort konntest du eben hören. Weil ich stelle fest, es wird oft geleiert. Und durch das Leiern, das zeigt schon oft auch, dass es eine Liturgie, dass es etwas Religiöses geworden ist. Und es ist ein religiöser, liturgischer Bestandteil der deutschen Frömmigkeit. Und das ist es genau halt eben nicht in Gottes Augen. In Jesu Augen. Jesus sagt, dieses Gebet zweifach. Das Gebet zum einen, genauso wie es da steht, betet das. Es ist nicht einfach eine Erklärung, wie man beten soll, sondern es ist genauso. Ich möchte dich ermutigen, dieses Vater unser oder das unser Vater zu deinem täglichen Gebet zu machen. Ich habe jetzt vor 2 Wochen angefangen, wenn ich so Liegestützen mache, und bei jeder Liegestütze einen Satz zu sagen. Und wenn es dann durch ist, habe ich die Liegestützenübung hinter mir. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja auch wieder, boah, das ist ja so krank. Aber ich sage mir, ey, und dann ganz bewusst jeden Satz, ja, und ich gehe in meiner stillen Zeit, möchte ich das Satz für Satz aufbauen, weil ich glaube, da liegt was drin. Mach das zu deinem persönlichen Gebet mit Gott. Da steckt was drin. Da steckt nämlich eigentlich alles drin, was wir brauchen. Lass uns das mal ganz kurz hier durchgehen. Satz für Satz, so wie es hier steht im Matthäus-Evangelium. Da heißt es, unser Vater, der du bist im Himmel. Okay, Luther hat aus dem unser Vater ein Vater unser gemacht, weil ihm das wichtig war, dieses Vater, dieses Subjekt an den Anfang zu stellen. Und so ist es dann auch eingegangen, auch in die Übersetzung und so weiter. Also, das soll zum Ausdruck bringen, indem ich ausspreche, unser Vater, erstens mal das Unser, es ist immer auch eine gemeinsame Sache. Wir kommen zusammen, um Gott anzubeten. Es ist nicht eine individuelle Sache, sondern diesen Glauben, diesen Vater, ich stehe nicht alleine, sondern es gibt andere um mich herum, die auch Gott zum Vater haben, ja? Und Vater drückt aus Nähe, Fürsorge, Barmherzigkeit. Er ist souverän. Und er ist im Himmel und doch bin ich mit ihm ganz eng verbunden, wie ein Vater sein Kind, wie eine Mutter und ihr Kind, was sie am Arm hält. Für Stuttgart gilt das natürlich, wenn wir für Stuttgart beten, dass noch viele das erfahren. Ganz viele Menschen kennen Gott nicht als Vater. Sie kennen Gott als etwas Unnahbares, aber nicht als Vater. Und das ist natürlich auch die Frage an dich. Kennst du ihn als Vater? Als liebenden Vater? Ich weiß nicht, was du für einen Vater gehabt hast. Aber er möchte, dass du ihn erkennst. Das ist ja eigentlich das Wort Daddy oder Papa, was dahinter steht. Was ganz Inniges. Kennst du ihn? Liebst du ihn als Vater? Und dann heißt es hier, geheiligt werde dein Name. Und das ist mein Wunsch. Jedes Mal, wenn ich das bete, darf ich sagen, Gott, mein Wunsch ist, dass durch mein Leben dein Name Ehre gemacht wird. Nicht, dass die Leute genau das sagen, hey, wenn das Christsein ist, will ich nicht fromm werden. Merkt ihr, da haben wir auch schon wieder diese Anwendung von diesem Verdunkeln. Wenn ich das jeden Tag zu meinem Gebet mache, dein Name werde geheiligt, dann sage ich Gott, ich möchte, dass durch mein Leben dein Name heilig gemacht wird, dass du stehst, dass es nicht um mir geht, dass es um dich geht. Dass du, wie unsere Vision, ja, Gott ehren, damit Menschen befähigt werden und die Region geprägt wird. Dein Reich komme. Also, jeder von uns will sein eigenes Reich aufbauen. Aber mit diesem Gebet bringe ich zum Ausdruck, ich fokussiere wieder weg von mir. Herr, ich sage ganz bewusst, es geht nicht um mich, es geht um dein Reich. Es geht nicht um mein Königreich, es geht um dein Königreich. Amen. Vielleicht soll man es mit dem Amen öfters mal auch einführen, aber es kann auch schon wieder liturgisch werden. Ja. Dann heißt es hier, und das finde ich auch ganz stark, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Warum steht das da? Wisst ihr, warum der Himmel Himmel ist? Weil im Himmel Gottes Wille geschieht. Das ist so einfach. Der Himmel ist Himmel, weil im Himmel Gottes Willen geschieht. Und wenn ich sage, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dann sage ich, Gott, ich möchte ein Stück weit, kann man das so sagen, Himmel auf Erden. Ich möchte ein Stück weit, dass durch mein Leben, durch das, was um mich herum passiert, dein Wille geschieht und dass für Menschen sichtbar wird, es gibt noch mehr, es gibt Himmel. Und er beginnt jetzt schon. Der hat jetzt schon angefangen. Merkt, es ist so einfach. Wir könnten jetzt auch theoretisch, ich habe mir überlegt, ob wir zu jedem Satz eine eigene Predigt machen, aber ich denke, das wäre dieses schon wieder ein bisschen die Spitze genommen, ja, weil Jesus
Er lehrt die gar nicht. Er sagt gar nicht, okay, ich lehre euch jetzt mal, wie man betet. Okay, zuerst müsst ihr beten, unser Vater. Und jetzt macht Jesus eine dreiseitige Abhandlung. So würden wir es machen. Jesus gibt einfach nur dieses Ding und schießt das ab und sagt, so betet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das können wir auslassen, weil das haben wir ja. Könnte man sagen. Das ist das Einzige, um was wir nicht beten müssen, weil das ist ja am Tisch. Aber wisst ihr, allein die Tatsache, dass das da steht und wir können sagen, können wir abhaken, ist unwahrscheinliche Gnade. Wir gehören zu den ganz wenigen Menschen, die sagen können, danke, dass du mir mein tägliches Brot gibst. Und damit bringe ich zum Ausdruck, Gott, es kann heute passieren, ich gehe auf meine Arbeitsstelle und ich habe ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten und er sagt, sorry, du kannst gehen. Es ist vorbei. Und schon sieht die Situation anders aus. Also, ich bin abhängig und damit sage ich, Gott, ich bin abhängig von dir. Mein tägliches, unser tägliches Brot gebe uns heute. Ich bin völlig abhängig. Mein sozialer Stand, mein gesundheitlicher Stand kann sich von heute auf morgen ändern und damit mache ich mich wieder neu abhängig von ihm und vergib uns unsere Schuld. Und das brauche ich jeden Tag. Jeden Tag. Ich brauche Jesus jeden Tag als Erlöser. Na klar werde ich schuldig. Na klar brauche ich Erlösung. Das brauchen wir alle. Kannst du das beten? Kannst du das beten? Kannst du sagen, du hast so einen Draht zu Gott, weil du Jesus im Leben hast, dass du einfach so sagen kannst, vergib mir meine Schuld und sie ist vergeben. Wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und die Erklärung, die erfolgt dann in Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Das ist der einzige Punkt mit Erklärung. Um auch hier wieder zu sagen, Gebet ist nicht nur eine Sache zwischen Gott und mir, sondern auch im Umgang mit anderen. Wenn ich anderen nicht vergebe, das ganz bewusst immer wieder ausspreche und jeder von euch, kommt ja in 2 Wochen diese Predigt, was siehst du denn, den Balken in deines Bruders, den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht den Balken in deinem wahr. Ja? Einfach zu sagen, Gott, und jetzt, wo sind diese Schulden in meinem Leben? Auf welche Leute bin ich sauer? Wo bin ich bitter? Was beschäftigt mein Reden mit anderen über andere? Und auch hier, jeder von uns hat es nötig. Und das immer wieder klar zu kriegen. Und das hilft mir, diese Leute nicht einzukerkern, wer das auch immer ist, sondern das immer wieder bei Gott abzulegen. Und Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Nun, das heißt nicht, dass Gott uns da Dinge in den Weg stellt, dass er uns versucht in dem Sinn, sondern hier geht es um Prüfungen, die wir alle durchmachen. Und mit diesem Gebet, das macht mich demütig, weil ich sage, Gott, wenn da Prüfungen auf mich zukommen und du führst mich da rein, ich muss dir ehrlich sagen, ich werde diese Prüfung nicht bestehen. Das macht mich demütig, ja. Und diese Demut zeigt, ich kann es nicht. Deswegen führe du mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich, erlöse uns von dem Bösen. 1. Korinther 10, Vers 13 steht, Gott ist treu, er wird auch in Zukunft euch in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Das heißt, ich stehe immer in dieser Abhängigkeit von Jesus. So, und wenn du jetzt bewaffnet bist, mit der richtigen Haltung und dem richtigen Inhalt, dann hat dein Leben auch die richtige Ausstrahlung. Und damit schließen wir. Ich habe euch eben gesagt, da heißt es in Vers 17 noch, wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Also kurz zum Fasten. Fasten ist auch kein religiöser Akt, sondern dient dem Fokussieren auf Gott. Das ist eine Art Disziplinsübung. Das kann vielleicht auch schon eine Diät sein, die ich mache.
Es kann auch ein Fasten sein, wo ich das tue. Mein ganzes Leben steht ja möchte ja im Einklang mit Gott stehen, dass ich auf etwas verzichte. Manchmal fasten ja auch Leute, die machen Computerfasten oder sonst irgendwas. Das ist tatsächlich auch eine Art, um zu zeigen, Gott, ich will meine Prioritäten wieder neu setzen. Du bist mir das Wichtigste. Und das macht das Herrn frei, dieses Fasten. Ich bin fokussiert auf Gott. Ich hatte das gemerkt, wo wir diese Allianz-Gebetswoche hatten. Und in dieser Woche habe ich gefastet. Okay, jetzt auch hier will ich jetzt nicht wieder den Fehler machen. Ja, hier heißt es ja, wenn du fastest, soll es kein anderer merken und so weiter. Aber einfach, mir war das wichtig, an der Stelle zu sagen, weil ich habe das selten so stark erlebt, dass der Kopf frei wurde. Gerade in dieser Not, Gott, wie geht's weiter? Und plötzlich geht eine Tür auf, geht noch eine Tür auf, geht noch eine Tür auf. Und du erlebst, wie da so ein freier Zugang ist, wie Gott freier reden kann, ja, wenn das ganze Essen mal vom Tisch ist und wenn du einfach dich ausrichten kannst auf ihn. Und ich möchte dich echt ermutigen, das zu tun, das zu praktizieren. Und du wirst erleben, wie Gott dir da neu begegnet. Und deswegen auch im Kämmerlein, im Verborgenen, damit du nicht wieder wegfokussiert bist auf andere oder irgendwie Rechenschaft ablegen musst. Diese Verse hier geben absolut die richtige Ausstrahlung von dem Ganzen, was wir jetzt eben gehört haben. Die richtige Ausstrahlung. Also, wir haben nicht nötig, ich fasse das mal zusammen, was wir jetzt gesagt haben. Wir haben nicht nötig zu heucheln, sondern wir sind einfach authentisch. Das ist mein Wunsch. Ist kein Riesending. Ich möchte einfach ehrlich, ich möchte authentisch sein. Wir haben nicht nötig zu blabbern, sondern ich möchte einfach echt sein vor Gott und den Menschen. Oder wir haben nicht nötig zu verdunkeln, sondern Gott, das ist mein Wunsch. Ich möchte einfach erlöst sein, dass die Erlösung wieder neu verstehen. Und mein Wunsch ist, dass mich das so einnimmt, dass andere das merken und dass das ausstrahlt. So. Und wenn diese Punkte vorhanden sind, dann einfach der Appell an dich und an mich, lass uns das leben. Lass uns das leben. Mit der richtigen Haltung, ja, weil ich Gott suche, weil ich ihn, das haben wir eben gesagt, dieses Kämmerlein, ja, mir geht es um ihn, mir geht es um Gemeinschaft mit ihm, ich möchte ihm gefallen und dann mit dem richtigen Inhalt. Und dieses Vaterunser ist tatsächlich ein Leitfaden. Das kann mir helfen, mein Gebetsleben wieder neu zum Ausdruck zu bringen. Und die Folge ist, das macht die richtige Ausstrahlung aus. Und ich glaube, diese Verse, die wir gerade heute Morgen gehört haben, die sind Leitfaden für dein Leben, für mein Leben. Und je mehr wir das als Einzelne praktizieren, umso mehr wird das uns als City Chapel auch prägen. In den Kleinen, in den Hauskreisen, in den Teams. Hinein in unsere ganze Gemeinde. Und das strahlen wir dann halt eben auch aus. Und das möchte ich uns echt mitgeben. Lass uns das Jesus hinlegen. Wir beten jetzt noch dafür und wir stehen noch auf gemeinsam. Herr, mein Wunsch ist einfach, dass wir das, was wir gerade gehört haben, dass das nicht irgendwo ins Schublädchen Ablage P verschwindet, sondern dass dieser Wunsch da ist. Und mein Wunsch ist das für mein Leben, Gott. Ich möchte nicht heucheln, ich möchte nicht plappern, ich möchte nicht verdunkeln. Ich möchte authentisch sein in meinem Leben. Das, was ich hier vorne sage, ich möchte, dass das auch im Leben umgesetzt ist. Ich möchte nicht viele Worte machen, sondern immer diesen Fokus auf dich haben und echt sein, vor Gott, vor dir und vor Menschen. Und Gott, ich möchte vor allen Dingen nicht verdunkeln. Ich möchte, dass mein Leben dich widerspiegelt. Und so bitte ich dich, dass wir alle, die wir hier sind, dass wir dafür bekannt sind, dass wir eben keine Heuchler sind, dass wir keine Blabberer sind, dass wir nicht verdunkeln, sondern dass wir authentisch sind, dass wir echt sind, dass wir Erlöste sind und das auch ausstrahlen, Jesus. Und Gott, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier von uns, wir alle sind hier, du bist, wir haben eben den Vers gehört, das Prediger, du bist im Himmel und ich bin hier auf der Erde. Darum lass meine Worte wenig sein. Aber Gott, ich möchte, dass wir alle diese Erfahrung machen, diese persönliche Erfahrung mit dir, die du uns auch in diesem Unser Vater, in diesem Vater unser lehrst. Dass wir dieses Vater noch viel mehr verstehen, die Erlösung noch viel mehr begreifen und dass das mit uns geht. Und dass das ausstrahlt auf andere. Und dass wir so unsere Region prägen können. Dass wir so andere befähigen können, die dann auch fragen, Mensch, wie machst du das? Wie machst du das in dem Leid, dass du trotzdem noch irgendwo diese Zuversicht hast? Und so bitte ich dich, dass du da mit uns gehst und segnest. In Jesu Namen, lass uns Gott nochmal anbeten.